Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast vom Update. Heute am Donnerstag, den 14. Mai. Das Video von Joko und Klaas. 15 Minuten zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Hashtag Männerwelten. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen und die Diskussion dazu verfolgt, die ja sehr weit auseinander geht. Von super, dass die beiden eben mal nicht die Dödelheinis spielen, sondern diese gewonnene Sendezeit bei ProSieben sinnvoll nutzen und eben nur Frauen zu Wort kommen lassen, um über ein wichtiges Thema zu sprechen. Und dann eben die andere Seite, die sagt, sorry, okayer Ansatz, aber warum müssen zwei Typen erst Sendezeit gewinnen, damit Frauen über sexualisierte Gewalt an Frauen sprechen dürfen? Wir wollen uns im Update heute nicht auf diese Kritik konzentrieren, sondern auf das eigentliche Thema: sexualisierte Gewalt an Frauen. Wie viele Fälle werden angezeigt? Kann man die Dunkelziffer ungefähr abschätzen? Und warum sind bestimmte Frauen davon stärker betroffen als andere? Mehr zu den Hintergründen erfahrt ihr in dieser halben Stunde. Und dann sagen wir noch Aloha. Schönes Wort, ne? Fand auch ein Polizist, der fand es so schön, er wollte sich das gerne auf den Unterarm tätowieren lassen. Darf er aber nicht. Es gibt ein Urteil dazu. Und in der Begründung heißt es unter anderem:
Das Land Bayern argumentiert, dass das Vertrauen und der Respekt in Polizisten und Polizistinnen sinken würden, wenn er oder sie ein Tattoo hätte.
Das ist Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion. Die hat sich dieses Urteil nochmal angesehen und ordnet uns das Ganze ein in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Corona sorgt ja dafür, dass wir im Moment entweder viel, viel mehr arbeiten müssen als sonst oder, und das ist dann eben das andere Extrem, sehr viel weniger arbeiten, weil eben der Job weg ist oder es Kurzarbeit gibt. Und um an dieser Stelle zu helfen, hat der Bundestag heute das Sozialpaket 2 der Bundesregierung beschlossen. Peter Weiß, das ist der Sozialpolitiker in der CDU im Bundestag, der findet die Maßnahmen gut.
Das Geld, was wir in die Kurzarbeit geben, ist gut investiertes Geld, denn die Kurzarbeit ist die Basis dafür, dass man mit seiner Stammbelegschaft anschließend wieder schnell aus der Krise herauskommen kann.
Ja, und natürlich dann aus der Opposition erwartungsgemäß einiges auch an Kritik an diesem zweiten Paket. Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das Ganze nochmal genauer angesehen und auch die Debatte verfolgt. Volker, lass uns das Ganze nochmal aufdröseln, weil es ja schon einige Punkte sind. Also, Kurzarbeitergeld wird erhöht, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Welche sind das?
Naja, im Moment gibt es ja 60% Kurzarbeitergeld des letzten Nettolohns und da kann man sich ja schnell ausrechnen, das reicht auf Dauer nicht hin, weil die Ausgaben, beispielsweise Miete und vieles andere mehr, die man so hat, die bleiben ja konstant. Und dann gab es schon die Debatte, dass das zwingend angehoben werden müsste, wenn die Krise länger dauert, und dann hat man sich jetzt auf zwei Schritte geeinigt, nämlich nach 4 Monaten soll es dann auf 70% angehoben werden und ab dem 7. Monat sogar auf 80% angehoben werden und Familien bekommen jeweils nochmal 7% mehr, sodass man Corona-bedingt und in Kurzarbeit trotzdem noch ein einigermaßen auskömmliches Leben hat. Aber das Ganze, und das muss man gleich dazu sagen, Sonja, soll nur bis zum Jahresende gelten. Also da ist immer die klare Überlegung dabei, okay, wir haben eine Krise, aber die ist hoffentlich bald vorbei.
Ja, das klingt danach, das stimmt. Dann auch noch ein wichtiger Punkt, Arbeitslose und Familien, auch die sollen mehr Unterstützung bekommen. Wie soll die denn aussehen?
Naja, bei den Arbeitslosen haben wir im Moment das Problem. Bei den klassischen Hartz-IV-Regeln ist es ja im Regelfall so, wenn du 12 Monate arbeitslos bist, dann fällst du danach in die Hartz-IV, in die Grundsicherung. Dann gibt es die Vermögensanrechnung und dann sieht das Ganze schon gar nicht mehr so schön aus. Bei einem Arbeitslosengeld bekommt man ja auch deutlich mehr als bei den Hartz-IV-Sätzen. Und da gab es jetzt die Überlegung, wenn jetzt jemand in dieser Situation unverschuldet aus diesen 12 Monaten rausfällt, weil er durch Corona bedingt keinen Job gefunden hat, dann verlängern wir das nochmal um 3 Monate. Einfach um da Menschen nicht ins relative Elend zu stürzen, was ja Hartz IV gegenüber dem Arbeitslosengeld tatsächlich schon bedeutet, um ihnen noch eine Chance zu geben, einen Job zu finden danach. Aber auch das ist begrenzt tatsächlich bis zum Jahresende. Also auch da gibt es klare Regeln. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Familien. Deren Ausstattung soll auch angehoben werden, einfach um zu vermeiden, dass durch diese temporäre Krise und diese Hoffnung, muss ich ja immer wieder dazu sagen, dass es eine temporäre Krise ist, dass dann die Familien in finanzielle Schwierigkeiten geraten.
Die Oppositionsparteien im Bundestag haben sich ja enthalten, also die haben nicht für dieses Paket heute gestimmt. Und ein Teil der Kritik ist eben, dass da einige Menschen vergessen werden. Wen meinen die konkret?
Naja, das ist unterschiedlich. Also einerseits hat die Opposition gefordert, dass zum Beispiel das Kurzarbeitergeld noch deutlich stärker angehoben werden sollte. 90% und 100% fordern die Linke oder auch die Grünen fordern ein Sofortprogramm für mehr Kurzarbeitergeld, eben um den Menschen einen leichteren Lebensunterhalt zu gewährleisten. Aber da sind wir ganz schnell immer wieder bei den sogenannten abhängig Beschäftigten. Also all diejenigen, die einen Sozialversicherungsjob in einer ganz normalen Firma haben, wie du und ich, und hier angestellt sind oder beschäftigt sind. Aber es gibt natürlich auch viele Freie und viele Solo-Selbstständige. Und die fallen ja aus all diesen Rastern raus. Da gibt es kein Kurzarbeitergeld, sondern nur die Möglichkeit, eben Hartz IV zu beantragen, auch wenn da die Bedingungen deutlich verbessert sind. Oder es gab für die Solo-Selbstständigen diese sogenannten Kreditlinien, also Sofortkredite, die sie aufnehmen konnten. Und da ist aber das Problem, die durften nur für Betriebsausgaben verwendet werden und nicht als persönliches Einkommen. Nun ist es aber mit den Betriebsausgaben bei den Solo-Selbstständigen so eine Sache. Was zählt man da eng dazu, was nicht dazu? Also da gab es viel Konfusion und da gab es vor allen Dingen jetzt auch von den Liberalen die Forderung, dass man sich stärker um die Solo-Selbstständigen kümmern müsse, deren Zahl ja in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist. Aber da hat die Regierung bislang noch nicht wirklich reagiert. Also da sind die Regeln noch die alten und das sind im Moment diejenigen, die am ehesten das Nachsehen haben, weil sie tatsächlich auf Hartz IV angewiesen sind. Wobei man da dazu sagen muss, dass die Hartz IV-Regeln in diesem Fall nicht so streng sind wie sonst, weil es keine Vermögensanrechnung und dergleichen gibt.
Der Bundestag hat heute eine ganze Reihe von Gesetzen abgesegnet, um eben die Folgen der Corona-Krise abzupuffern. Unter anderem wird das Kurzarbeitergeld erhöht. Das hat euch Volker Fintamer erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit gestern großes, großes Thema. Nicht nur, aber eben auch bei Twitter. Hashtag Männerwelten. Joko und Klaas haben Sendezeit gewonnen bei Pro7 und in der dürfen sie ja dann machen, was sie wollen in dieser Viertelstunde. Und sie haben sich diesmal dafür entschieden, in so einer Art Ausstellung sexuelle Gewalt gegen Frauen zu thematisieren. Sophie Passmann führt durch dieses 15-minütige Video.
Natürlich ist allen Beteiligten dieser Ausstellung, inklusive Joko und Klaas, bewusst, dass dieser kleine Einblick in die Realität von Frauen nicht die Welt verändern wird. Denn leider ist Männerwelten eine Dauerausstellung.
Heißt, Frauen werden jeden Tag hundertfach, tausendfach verbal belästigt, angegrapscht, geschlagen, vergewaltigt. Ja, es gibt Kritik an diesem Video, aber wir wollen jetzt im Update über genau diese alltägliche Gewalt nochmal sprechen. Zusammen mit Christina Klemm, die ist Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht und sie hat ein Buch geschrieben, Akteneinsicht. Da geht es eben um genau dieses Thema, sexualisierte Gewalt an Frauen. Frau Klemm, wie viele sexuelle Übergriffe auf Frauen werden denn pro Jahr angezeigt?
Ja, also nach den Zahlen des BKA sind es ungefähr 9000 Frauen, die jährlich sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, sexuelle Nötigung anzeigen. Wir alle müssen davon ausgehen, dass es eine sehr viel höhere Dunkelziffer gibt, also sehr viel mehr Betroffene, die niemals anzeigen.
Sehr viel höher heißt was? Was glauben Sie? Was schätzen Sie?
Naja, es gibt Schätzungen. Das ist natürlich sehr schwierig, diese Dunkelzifferforschung. Das ist auch schon Teil des Problems, denn es gibt insgesamt relativ wenig Forschung zu dem Thema. Es gibt auch relativ wenig Erkenntnisse über die Folgen für die Betroffenen. Es gibt so Zahlen, die sagen, jede dritte Frau sei betroffen. Es gibt Zahlen, die sagen, jede siebte Frau betroffen. Also auf jeden Fall muss man sagen, es sind sehr, sehr viele.
Was sagen Sie denn, wo fängt sexualisierte Gewalt an?
Also ich finde, wir müssen über unterschiedliche Dinge sprechen, ob etwas strafrechtlich relevant ist, also bestraft werden muss, oder ob es sonst auch schon sexualisierte Gewalt gibt. Also wir haben ja eine umfangreiche Änderung des Sexualstrafrechts und da geht es eben jetzt auch um sexuelle Belästigung. Das heißt auch, das ist auch der Griff zwischen die Beine, an den Po, an den Busen. Es gibt aber darüber hinaus sicherlich auch sexualisierte Gewalt, die jetzt rein verbal ist, die nicht strafbar ist und was aber ja auch äußerst erniedrigend sein kann, die besonders Frauen trifft, die irgendwie in den sozialen Medien unterwegs sind, die im Übrigen auch ganz besonders Frauen betrifft, die dann auch noch aus einer besonders vulnerablen Gruppe, sagen wir, sind, also Frauen eben, die zum Beispiel als People of Color oder die ja, Menschen sind mit Einwanderungsgeschichte, Feministinnen sind, wie auch immer, die werden ganz besonders häufig im Netz attackiert und eben häufig mit Vergewaltigungsandrohungen oder sexualisierten Begriffen.
Sie sprechen es jetzt selber an. Sie haben dazu gestern auch getwittert zu dem Hashtag Männerwelten. Und da geht es eben genau darum, um diese vulnerablen, also ich übersetze jetzt mal frei, diese verletzlichen Gruppen. Sie sagen, das sind zum Beispiel People of Color, das sind Transpersonen, auch Prostituierte und so weiter. Haben Sie denn das Gefühl, bei dieser Diskussion oder bei diesem Thema insgesamt, kommt diese Gruppe ja tatsächlich zu kurz oder wird zu wenig beachtet?
Zum einen wird sie zu wenig beachtet und zum anderen muss man sagen, sie sind eben ganz besonders betroffen. Ja, so. Also das wird nicht, dass die doppelt betroffen sind, einmal in der Häufigkeit, aber dann auch eben, weil sie dann häufig rassistisch und sexistisch beleidigt werden. Und was man zum Beispiel auch weiß, ist, dass Menschen mit Behinderungen, Frauen und Mädchen mit Behinderungen, sind 2 bis 3 Mal so häufig wie Menschen ohne Behinderung von sexualisierter Gewalt betroffen.
Bleiben die denn dann im Endeffekt auch wehrlos auf eine Art, weil sie die finanziellen Mittel dazu zum Beispiel nicht haben?
Das ist grundsätzlich so. Bei geschlechtsspezifischer Gewalt ist ja so, dass immer noch das Geld sehr ungleich verteilt ist in dieser doch durchaus noch sehr patriarchal geprägten Gesellschaft, dass die dann noch mehr auf der Strecke bleiben. Natürlich, und man muss auch sehen, auch jetzt die justizielle Aufarbeitung, das ist immer schwieriger für Menschen mit Behinderungen sowieso und aber auch schwieriger für eben POC oder Prostituierte. Die werden ja immer mit solchen Vorurteilen sofort belegt, dass es von vornherein viel schwieriger ist, auch Recht zu bekommen.
Sie haben ja jetzt auch schon viele Fälle betreut, wo Frauen eben sexualisierte Gewalt erfahren mussten. Sie kennen die Auswirkungen, Sie sind wirklich sehr drin im Thema. Was macht das mit den Frauen?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt Betroffene, die sehr wütend werden, die auch gerne sich wehren wollen, die gerne das öffentlich machen wollen. Es gibt aber sehr, sehr viele Betroffene, die niemals darüber sprechen, die sehr darunter leiden und die auch an diesen Verletzungen ihr Leben lang leiden. Also man kann das nicht verallgemeinern. Ich glaube, der Blick von außen, den kann man verallgemeinern. Und da muss man sagen, es gibt immer noch eine massive Stigmatisierung von Betroffenen sexualisierter Gewalt. Es gibt immer noch den großen Mythos der eigentlich stets lügenden Frau. Mhm. Und da muss viel passieren, dass dieser Blick auf die Betroffenen sich ändert.
Christina Klemm über sexualisierte Gewalt an Frauen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Aloha, ja. Darf ein Polizist auf dem Unterarm tätowiert sein? Um diese Frage ging es heute vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ein Polizist aus Bayern hatte nämlich geklagt, weil er sich seit Jahren schon das Wort Aloha stechen lassen will, als Erinnerung an seine Flitterwochen auf Hawaii. Aber Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, Aloha auf dem Unterarm geht nicht, sagt das Gericht, ne?
Richtig, das Gericht hat dem Arbeitgeber des Polizisten Recht gegeben, dem Polizeipräsidium Mittelfranken. Das Polizeipräsidium sagt, auf dem Unterarm sieht das Tattoo jeder und wenn der Mann im Sommer Kurzarmuniform trägt, dann geht das nicht, das dürfe nicht sein. Der Polizist streitet, wie du schon sagst, seit 7 Jahren für dieses Tattoo. Sein Anwalt sagt, Tätowierungen sind erstens schon lange kein Aufregerthema mehr und zweitens greift dieses Verbot ins Persönlichkeitsrecht ein. Und bis zum heutigen Urteil war der Fall schon 2 Mal vor Gericht. Auch die hatten das Verbot bestätigt und dem Polizeipräsidium Recht gegeben, genauso wie eben jetzt auch das Bundesverwaltungsgericht.
Es ist ja immer ganz interessant, wie so ein Gericht sein Urteil begründet. Wie war das denn heute? Was sagt das Gericht in Leipzig?
Na, das sagt, es gibt ein bayerisches Beamtengesetz, das die Sache klar regelt. Da steht dieses Verbot von sichtbaren Tattoos deutlich drin. Der Vorsitzende Richter sagt, dass Polizisten ein neutrales Erscheinungsbild haben müssen und ja auch eine repräsentative Funktion haben. Und das ist, sagt der Richter, wichtiger als das individuelle Interesse eines Beamten. In diesem bayerischen Beamtengesetz geht es übrigens nicht nur um Tattoos. Da geht es allgemein darum, dass die Dienstbehörde teilweise darüber bestimmen darf, wie ihre Mitarbeiter aussehen dürfen und wie nicht. Da geht es auch um Haare oder um Bart. Also alles, was sichtbar ist, aber schnell veränderbar. Sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale heißt das da wörtlich im Gesetz. Das Land Bayern argumentiert, dass das Vertrauen und der Respekt in Polizisten und Polizistinnen sinken würden, wenn er oder sie ein Tattoo hätte.
Aber in anderen Bundesländern kann das durchaus anders sein. Also da sehen die das vielleicht lockerer mit den Tattoos.
Ja, tatsächlich. Bis jetzt ist es so, dass die Vorschriften, was Tattoos bei der Polizei angeht, in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich sind. Klar ist überall, extremistische, diskriminierende und strafbare Inhalte sind tabu. Aber darüber hinaus gibt es eben Regeln, die sehr verschieden sind. In Bayern gilt dieses totale Verbot von sichtbaren Tattoos. Heißt, wer ein Tattoo auf dem Unterarm hat, hat als Bewerber oder als Bewerberin keine Chance. Und das ist dann auch schon ein Knackpunkt, weil einige Länder haben das Verbot gelockert, weil sie Personalmangel haben und Bewerber und Bewerberinnen nicht von vornherein ausschließen wollen. In Berlin und in Thüringen zum Beispiel dürfen die Tattoos sichtbar sein, wenn sie neutral sind. Im Saarland zum Beispiel oder in Rheinland-Pfalz müssen sichtbare Tattoos im Dienst verdeckt werden.
Aber an diesen unterschiedlichen Regeln wird sich doch jetzt wohl auch durch das Urteil erstmal nichts ändern, oder?
Nee, wohl kaum. Also hätte das Bundesverwaltungsgericht dem Polizisten Recht gegeben, dann sähe die Sache natürlich anders aus. Dann hätte Bayern das Gesetz wohl ändern müssen und an die lockereren Regeln der anderen Länder anpassen müssen. Aber so wird es wohl dabei bleiben. Allerdings hat sich schon der Bayerische Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft zu Wort gemeldet. Und er hat das Urteil bedauert und sagt wirklich, den Luxus wird sich Bayern über kurz oder lang gar nicht mehr leisten können, weil es dann schwierig wird, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Die Gewerkschaft rechnet vor, dass mittlerweile jeder vierte unter 30-Jährige tätowiert sei.
Jetzt mal unabhängig von den Tattoos, was dürfen Arbeitgeber denn überhaupt vorschreiben?
Auch dazu gibt es immer wieder viele Gerichtsprozesse. Grenzen gibt es zum Beispiel wegen Hygiene- oder Sicherheitsvorschriften. Also wenn zum Beispiel jemand beim Arbeiten in der Küche eine Kopfbedeckung tragen muss oder keine Ketten oder Ringe, dann ist das okay. Schwierig wird es, wenn es um reine Geschmacksfragen geht. Da darf der Arbeitgeber nicht überall eingreifen. Wenn er aber mit dem Argument Kundenkontakt kommt, ist es meistens ziemlich schlagkräftig. Und wenn irgendein Dresscode im Arbeitsvertrag steht und man den dann verletzt, riskiert man auch eine Kündigung. Im öffentlichen Dienst gelten sowieso nochmal Sonderregeln. Da geht es dann vor Gericht oft um religiöse Symbole, wie zum Beispiel das Kopftuch. Vor ein paar Jahren hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass zum Beispiel Lehrerinnen und auch Kita-Erzieherinnen das grundsätzlich tragen dürfen.
Ein Polizist aus Bayern darf sich auch weiter kein Tattoo am Unterarm stechen lassen. Aloha hätte es eigentlich werden sollen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Die Infos habt ihr bekommen im Update von Anne Zuber.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mitte Mai? Boah, okay, ist vielleicht ein bisschen kühl gerade, aber sonst perfekter Hochzeitsmonat, ne? Eigentlich. Und dann kam Corona. Was das jetzt so konkret für die Paare bedeutet, da haben wir schon mal vor ein paar Wochen drüber berichtet im Grünstreifen. Caro Bredendieck aus unserem Team hat heute mal dazu recherchiert, wie sich diese Pandemie eigentlich auf die Dienstleister in der Hochzeitsbranche auswirkt. Gibt es Zahlen dazu, Caro? Wie viele Hochzeiten sind denn überhaupt gerade gecancelt oder verschoben worden?
Also für ganz Deutschland habe ich keine Zahlen, aber ich habe mal beim Standesamt in München nachgefragt und die haben mir gesagt, dass seit März so ungefähr 15-20% der Trauungen abgesagt oder verschoben wurden. Viele Paare haben das dann erstmal so 2-3 Monate nach hinten verlegt und wie in vielen Städten kann man auch in München maximal ein halbes Jahr im Voraus einen Termin beim Standesamt reservieren. Deswegen kann man jetzt noch nicht sagen, wie es dann 2021 aussieht, also ob dann da der große Kampf um die Termine kommt.
Oh Gott, ja, daran muss wir dann auch noch denken. Okay, viel Spaß an der Stelle. Wie ist das denn dann für die ganzen Hochzeitsdienstleister, Leisterinnen in dieser Situation? Wie managen die das?
Ja, das wirbelt schon einiges durcheinander und das schwankt so zwischen super viel Stress und ungewollt freien Wochenenden gerade, weil Aufträge gecancelt wurden. Erik aus Halle an der Saale zum Beispiel wollte seine Verlobte eigentlich im April heiraten. Dann hat er aber im März gemerkt, Schitte, das wird irgendwie nichts. Und dann haben sie es verschoben auf September.
Das war ein großer Aufwand mit allen Gästen und allen Dienstleistern, hat aber insgesamt eigentlich gut funktioniert, weil die Dienstleister sehr, sehr zuvorkommend waren und alle bereit waren, das kostenfrei zu verschieben und uns da sehr entgegengekommen sind. Da haben wir uns sehr gefreut. Das hat es wirklich viel einfacher gemacht.
Und an so einer Hochzeit hängen halt wirklich super viele Menschen. Die Location, das Catering, Deko, DJ, Fotografin und so weiter. Also da kann man schon froh sein, wenn die alle wieder am neuen Termin können.
Ja, was für ein Zufall, dass das dann auch noch so passt. Das ist natürlich super, wenn es so klappt, eben auch mit den Dienstleistern. Aber für die ist das doch bestimmt auch anstrengend. Also wie stellen die sich darauf ein? Die müssen ja mega flexibel sein im Endeffekt.
Genau, die müssen umdenken und sich an die Situation anpassen. Ich habe mit Viktoria Rüsche gesprochen. Sie hat ein Brautmodenatelier in Köln und sie sagt, vor allem in der hauseigenen Schneiderei merken sie, dass gerade nicht alles normal läuft.
Weil so der April bei uns eigentlich die Hauptarbeit in der Schneiderei anfällt, weil da alle ihre Brautkleider für die Sommerhochzeiten anpassen lassen. Und das heißt, bei uns sind jetzt die ganzen Kleider angekommen und wir haben dann die Kundin kontaktiert und die meisten haben dann von sich aus gesagt, ja, schickt uns das Kleid gerne zu. Ne, wir kommen dann im nächsten Jahr für die Anpassung.
Im Moment ist in der Schneiderei also weniger los. Dafür gibt es dann im kommenden Jahr doppelt viel Stress.
Wenn eine Hochzeit um ein Jahr verschoben werden muss, da kann ja einiges passieren in der Zeit. Ne? Also man kann, weiß ich nicht, entweder zunehmen oder abnehmen, dann passt das Kleid nicht mehr, man wird schwanger oder so. Was ist denn dann?
Viktoria Rüsche sagt, sowas kann natürlich immer passieren und zwar auch in Nicht-Corona-Zeiten.
Also dadurch, dass wir die Schneiderei bei uns im Haus haben, haben wir eigentlich schon hier alles erlebt. Von Zwillingsschwangerschaften nach dem Kauf und so weiter. Also wir bekommen so Sachen wie Schwangerschaften oder Gewichtszu- oder Abnahme auf jeden Fall super gelöst bis nächstes Jahr. Da können wir einfach ganz viel improvisieren. Da machen wir uns eigentlich keine Sorgen.
Und improvisieren ist ein gutes Stichwort. Viele Dienstleister lassen sich jetzt auch neue Sachen einfallen. In der Schneiderei von Viktoria Rüsche zum Beispiel werden jetzt auch Mund-Nasenschütze genäht aus weißer Spitze.
Okay, das ist natürlich clever, weil, weiß ich nicht, so ein kariertes, olles Ding würde natürlich auch nicht so gut passen zu einem schicken Kleid, ne?
Nee, genau. Oder anderes Beispiel, Papeterie. Viele Druckereien und Papeterien haben jetzt ein neues Produkt im Programm. Und zwar nicht nur Save-the-Date-Karten, sondern auch Change-the-Date-Karten. Dann kann man seine Gäste wenigstens stilvoll über diese Verschiebung informieren.
Change-the-Date, das werde ich mir merken. Also die Corona-Pandemie bringt eben auch leider ein bisschen Chaos in die Hochzeitsbranche. Wie sich die Dienstleister darauf einstellen, Caro Breden, die Katz recherchiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, gut. Es riecht vielleicht manchmal ein bisschen muffig dann oder so ganz leicht nach Kneipe. Aber ich glaube, schlafen könnte ich trotzdem. Was steht denn bei euch so rum auf dem Nachttisch? Sagt mal. Also bei Sarah Kuttner sind es unter anderem eine Blumenvase mit Blumen, drei Gläser, zwei Flaschen, eine Flasche Radler, Kaffeebecher, Lachscreme für den Hund, eine Fusselrolle, noch andere Cremes und ein geschlossener Aschenbecher und Lampe. Woher weiß ich das so genau? Weil sie das auf Instagram gepostet hat. Und die Kommentare darunter gehen so von übel und furchtbar bis hin zu alles, was wichtig ist und sehr beruhigend. Wir würden gerne noch ergänzen um, kann man gut schlafen, wenn der Nachttisch so vollgestellt ist? Und genau da frage ich jetzt nach bei Christine Blume, die ist Schlafforscherin und im Moment im Schlaflabor in Basel. Christine, ein bumsvoller Nachttisch, ist es gut fürs Schlafen oder nicht?
Naja, also aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es da, soweit ich weiß, keine Untersuchungen. Prinzipiell würde ich halt sagen, unsere Schlafumgebung sollte einfach so gestaltet sein, dass wir uns damit wohlfühlen. Und für die allermeisten, wie du gerade auch schon gesagt hast, gehört da wahrscheinlich ein aufgeräumtes Schlafzimmer dazu. Ach, aber Ausnahme bestätigen die Regel.
Ganz genau, wollte ich doch gerade sagen. Das heißt, also es gibt vielleicht auch einfach Typ Mensch, der braucht es so. Dem beruhigt es vielleicht?
Ja, also weiß ich nicht jetzt, ob ich beruhigend sagen würde, aber es gibt wenige Dinge, an die wir uns nicht gewöhnen können. Und wenn jetzt also jemand das Gefühl hat, er oder sie kann in einem chaotischen Schlafzimmer besser schlafen, dann ist es für mich aus schlaftherapeutischer Sicht völlig okay, weil das Wichtigste ist ja, dass man gut schläft.
Du hast eben schon diese ideale Schlafumgebung angesprochen. Wie jetzt für dich als Fachfrau, wie sieht die denn wirklich aus für dich? Also ich höre immer nur, es muss auf jeden Fall kühl sein, also jetzt irgendwie nicht bullenheiß. Und dann, was ist noch wichtig?
Ja, also bei der Temperatur, da sagen wir tatsächlich so 16 bis 20 Grad, aber auch da hat natürlich jeder irgendwie so seinen präferierten Bereich. Was wir auch sagen würden, ist gute Luft. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Lachscreme und den Aschenbecher unbedingt empfehlen würde. Ich würde eher empfehlen, vor dem Schlafengehen nochmal zu lüften und auch nicht zu rauchen im Schlafzimmer. Mhm. Ganz wichtig, es sollte auch leise sein, denn Lärm zum Beispiel von der Straße stört den Schlaf enorm. Mhm. Und dann hat natürlich jeder noch so seine individuellen Bedürfnisse. Also ich stehe total auf frisch gewaschene Bettwäsche beispielsweise.
Super, stehe ich auch drauf. Mega. Ich kenne aber auch Menschen, die fühlen sich am liebsten wohl in Bettwäsche, die so ein bisschen angemullt ist schon. Weißt du, was ich meine? Wenn die schon so ein bisschen sehr stark nass selbst riecht.
Finde ich allerdings sehr nachvollziehbar.
Anderes Thema. Dann lass uns noch mal gucken, Arbeit mit ins Bett nehmen. Also Laptop, irgendwelche Unterlagen, wenn ich noch irgendwas vorbereiten muss. Sagst du da Daumen hoch oder ist Bett, Bett und Schreibtisch, Schreibtisch?
Ja, das Thema Homeoffice, das betrifft ja in der derzeitigen Situation vermutlich ganz viele. Und da gibt es eine ganz klare Antwort von mir, Daumen runter. Hm. Weil das Bett ist nur reserviert für zwei Dinge, Schlafen und Sex.
Warum ist das so wichtig?
Wer im Bett arbeitet, der riskiert einfach, dass die natürliche Assoziation zwischen Bett und Schlafen verloren geht. Und das fördert die Entstehung von Schlafstörungen und verschlechtert auch den Schlaf. Aus schlaftherapeutischer Sicht empfehle ich deshalb, Bett und Arbeit möglichst gut zu trennen. Das bedeutet also, morgens raus aus dem Pyjama und den Schreibtisch möglichst weit weg vom Bett platzieren.
Okay, Christine, verrat uns ganz kurz, wie sieht dein Nachttisch aus? Was steht da drauf?
Da steht eine Lampe drauf, da liegt ein Buch, da stand bis heute Morgen auch noch ein Schoko-Osterhase. Mhm. Der hat aber allerdings heute
der hat nicht überlebt.
Ja, aber sonst ist es momentan ist relativ aufgeräumt. Aber ich bin auch gerade viel zu Hause, weil ich mache auch Homeoffice.
Okay. Chris, außer du bist irgendwie da im Schlaflabor, ne? So wie heute Abend. Genau. Christine, vielen Dank an dich, dass du uns das ein bisschen erklärt hast. Christine Blume ist Schlafforscherin und ja, wir haben gesprochen darüber, ist ein vollgestellter Nachttisch gut für den Schlaf oder schlecht für den Schlaf? Also im Endeffekt kann es jeder so halten, wie er möchte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.